Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Thema diesmal, der NATO-Doppelbeschluss.
Genau.
Das ist im Grunde, ist das ja der Anfang vom, nee, das Ende vom Anfang. Also damit ist ja im Grunde die geistig-moralische Wende eingeläutet worden, die Helmut Kohl 1982 ausgerufen hat und auf die wir bis heute warten, insbesondere bei der CDU.
Also so kann man das natürlich auch sagen, aber man könnte eben auch sagen, dass das der Anfang vom Ende des Kalten Krieges, des Ostblocks, der Unterdrückung vieler Menschen in vielen osteuropäischen Staaten war, weil nicht nur 1979 dieser Beschluss gefasst wurde, der dann später auch umgesetzt wurde, sondern weil zeitgleich Ronald Reagan in den USA Präsident wurde und den Russen als Hort des Bösen den Kampf angesagt hat mit SDI und ähnlichen Dingen.
Der hat die damals als das Reich des Bösen bezeichnet.
Das war das Reich des Bösen und die Achse des Teufels und all diese Dinge, die er da so ausgepackt hatte. Und hinterher wird Gorbatschow sagen, einige Jahre später, die haben uns tatsächlich zu Tode gerüstet, weil wir das einfach nicht mehr nachhalten konnten, weil er nämlich auch noch dann allerdings wirklich etwas später sowas wie Tschernobyl passierte und das auch sehr viel Geld gekostet hat. Also die Frage war dann letztendlich, die Russen oder die Sowjetunion damals ist aus finanziellen Gründen dann in die Knie gegangen und dazu gehörte eben als eine von vielen Mosaiksteinchen aus westlicher Sicht auch der NATO-Doppelbeschluss.
Ich wollte gerade sagen, weil du sagtest der Anfang vom Ende, weil du hast schon mal der Anfang vom Ende, das war glaube ich die Charta 77.
Das stimmt auch, das ist 2 Jahre vorher gewesen. Ja. Wir befinden uns tatsächlich in sehr engen zeitlichen Abläufen. Man könnte auch sagen, der 1. August 75 ist der entscheidende Tag, da wurde nämlich die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet.
Einigen wir uns denn
jetzt? Ja, wir können auch bei Jesus anfangen, ehrlich gesagt, aber das lassen wir jetzt mal. Wir bleiben beim NATO-Doppelbeschluss. Ich erkläre erstmal, was das war. Also, unter anderem der Bundeskanzler Helmut Schmidt meinte festgestellt zu haben, und damit hatte er, wie sich dann hinterher herausstellte, auch recht, dass die Sowjetunion im Bereich der Mittelstreckenraketen gewaltig aufgerüstet hat. Mittelstreckenraketen bedeutete, stationiert irgendwo im Ostblock und erreicht alles bis zum Umkreis, sagen wir mal, von Paris. Also so zwischen 2.000-3.000 Kilometern fliegen die Dinger und errichten natürlich furchtbare Schäden an und sind also so die kleinen Taurusse, ja. Und davon stellte die Sowjetunion relativ viel her. Die konnten das damals noch bezahlen, weil wir eben über Geld gesprochen haben, weil zu der Zeit der Ölpreis gestiegen ist. Da erinnern wir uns vielleicht auch noch dran. Es gab die Ölkrisen, die autofreien Sonntage und ähnliche Dinge, wo wir also gemerkt haben, okay, das Autofahren oder der Sprit fürs Autofahren wird sehr viel teurer und das Geld ging natürlich vor allem auch in die Taschen der Sowjetunion, die damals auch schon ein sehr großer Öl- und Gasexporteur war. Insofern waren sie flüssig, konnten diese Raketen aufstellen und kriegten dann so Ende der 1970er Jahre über Reden und über Briefe und über Kommunikation mitgeteilt. Also wir haben mitbekommen, dass ihr diese Raketen aufstellt und besorgt habt. Wir fühlen uns dadurch bedroht und wir haben keine adäquate Antwort auf diese Raketen. Das heißt, auf unserer Seite stehen keine Raketen dieser Reichweite, die sozusagen Moskau meinetwegen erreichen könnten oder irgendwas anderes innerhalb der Sowjetunion. Und dann hat der Schmidt die Idee entwickelt oder mit unter anderem der Schmidt die Idee entwickelt, man könnte doch der Sowjetunion sagen, also entweder diskutieren wir darüber, dass ihr die Dinger wieder abbaut und wenn wir das erfolgreich tun, dann bauen wir nichts auf. Das heißt, wenn ihr das zurückzieht, dann machen wir nichts darauf. Und wenn das nicht stattfindet, also wenn wir das nicht hinkriegen, wenn Verhandlungen ergebnislos sind, dann rüsten wir in gleichem Maße mit diesen Raketen auf, die ihr jetzt schon aufgestellt habt. So, und dagegen, und das muss man einfach, um die Gesamtlage sozusagen gut zu verstehen, stand natürlich die gesamte Friedensbewegung auf. Dagegen standen die Grünen auf, die Dezember 79 wurde der Beschluss gefasst, Januar 1980 gründen sich die Grünen. Und sie waren von Anfang an eine erklärte Anti-Kriegspartei, also Anti-Doppelbeschlusspartei. Und das war auch einer ihrer Hauptpunkte, weswegen sie dann also bei Bundestagswahlkämpfen, die sind zum ersten Mal 1983 dann bei der Wahl nach dem konstruktiven Misstrauensvotum Kohl gegen Schmidt angetreten und haben schon auch relativ viel bekommen, aber nicht so viel wie heutzutage. Und gleichzeitig war die Friedensbewegung, die wir auch heute noch haben, also die mit blauen Schildern und weißen Tauben drauf durch die Gegend ziehen und Ostermärsche machen und sowas, die war damals noch sehr viel stärker. Und bei denen fiel dieses Thema natürlich auch auf fruchtbaren Boden, sodass schon relativ schnell innerhalb der Bevölkerung eine Anti-Haltung zu spüren war. So, und jetzt hat dann Schmidt also in den folgenden Monaten und Jahren, nachdem dieser Beschluss gefasst wurde, sich dann also mit Weltpolitikern, Carter, später dann Reagan, getroffen. Auf der anderen Seite war es Giscard d'Estaing und natürlich auch die Japaner, die also sich genauso von den Russen bedroht fühlten. Und die waren sich dann irgendwann einig und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann begann ein Verhandlungsprozess, der ist aber gescheitert. Und dann kachelten sozusagen ganz viele Ereignisse auf einmal in sich zusammen und führten letzten Endes dazu, dass Helmut Schmidt durch das konstruktive Misstrauensvotum von Helmut Kohl gestürzt wurde. Und zwar mit der Begründung, die SPD folgt ihrem Kanzler nicht mehr und der Kanzler hat die SPD nicht im Griff. Und das war auch so, weil die Partei war mindestens zur Hälfte, wahrscheinlich zu mehr als der Hälfte, auf Seiten der Friedensbewegung. Und es gab
damals gab es so diesen Satz, das ist eine der frühesten politischen Phrasen, an die ich mich erinnere. Helmut Schmidt war der richtige Kanzler, aber in der falschen Partei.
Ja, den habe ich damals auch gehört. Er wäre in der CDU wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben gewesen, in der FDP überhaupt nicht. Mhm. Er war schon in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, aber er war kein Sozialist. Und er war eben nicht in der Prägung von Willy Brandt oder Herbert Wehner, sondern er war Leutnant im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das will ich jetzt nicht kritisieren, sondern einfach nur als Unterschiedsmerkmal darstellen. Und er war fest davon überzeugt, dass tatsächlich das Böse aus dem Osten kommt. Insofern wollte er etwas tun, um dich und mich, ich sag mal jetzt, zu beschützen, um es mal etwas hochzuheben. Mhm. Aber der Weg, im Nachhinein muss man sagen, der Weg war richtig, aber damals war er nicht mehrheitsfähig. Jedenfalls nicht innerhalb des linken Spektrums. Und dazu gehörten damals, abgesehen mal von irgendwelchen splitterigen K-Gruppen, eben die Grünen und die SPD. Mhm. Das ging sogar so weit, dass die SPD teilweise organisatorisch die Friedensbewegung betreut hat. Also das ist schon auch schwer zu verstehen, dass man sagt, okay, mein Kanzler ist gerade dabei, die Welt vollzustopfen mit Pershing-2-Raketen und wir selber organisieren die Gegenbewegung dazu. Gleichzeitig saßen aber auch innerhalb der Partei, und zwar in der obersten Führungsspitze, zum Beispiel mit Willy Brandt, zum Beispiel mit Oskar Lafontaine, zum Beispiel mit Gerhard Schröder, zum Beispiel mit Erhard Eppler, Leute, die dezidiert gegen Helmut Schmidt aufgetreten sind. Mhm. Dezidiert. Er hat das dann alles, ich sag mal,
Gerhard Schröder war Juso damals wahrscheinlich noch.
Der war Juso, ja. Genau. Der war noch relativ jung und war also aber auch schon innerhalb der Partei eine Größe und Oskar Lafontaine genauso. Aber die Hauptfigur war natürlich Willy Brandt. Und als dann später 1983 diese große Demo auf dem Hofgarten in Bonn stattfindet, da treten als Redner für die Friedensbewegung Lafontaine, Willy Brandt, Erhard Eppler und die Witwe Loretta Luther King auf. Also die ziehen dann relativ viele Leute, ich glaube sogar Desmond Tutu war auch dabei. Also die ziehen dann internationale Prominenz, die sozusagen die Gegenbewegung zu Helmut Schmidt noch unterstützt. Und daran, abgesehen davon, dass es auch noch wirtschaftliche Schwierigkeiten gab, weswegen der Graf Lambsdorff seinerzeit dieses Wirtschaftspapier geschrieben hat, was sozusagen die Scheidungsurkunde war, ich höre dir trapsen, Christian Lindner zur sozialliberalen Koalition war.
Die Geschichte wiederholt sich nicht, die reimt sich.
Ja. Ich sage nur, bei der SPD wiederholt sich auch alles, das will ich auch gleich nochmal sagen. Okay. Der Schmidt ist daran gescheitert, dass ihm die Leute nicht gefolgt sind. Und zwar in Deutschland. Überall woanders wurde er bejubelt dafür. Also er wurde als der große Denker und Erfinder dieser ganzen Sache gefeiert. Und er hat sich mit vielen Weltpolitikern sehr gut verstanden, was dieses Thema angeht. Abgesehen von Jimmy Carter. Den fand er ziemlich blöd und hat ihn auch links liegen gelassen und arrogant behandelt. Aber alle anderen, allen voran Giscard d'Estaing, also den französischen Staatspräsidenten, die hat er also sehr geschätzt. Mit denen hat er sich ausgetauscht und die waren auch alle sozusagen einer Meinung. Also der Beschluss war gefasst, Helmut Schmidt geriet in innenpolitische Schwierigkeiten, die SPD war gespalten und Kohl, also Helmut Kohl, der seit, ich weiß nicht, 20 Jahren unbedingt Bundeskanzler werden wollte und dann aber im Jahr 1980 noch Franz Josef Strauß den Vortritt lassen musste als Kandidat, stürzt ihn dann also mit dem konstruktiven Misstrauensvotum, weil eben die FDP-Minister die Regierung verlassen haben und die FDP-Fraktion dieses konstruktive Misstrauensvotum mitträgt. So, und Kohl setzt dann den Beschluss um und es werden tatsächlich Pershings dann stationiert. Und das ist eben, wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, ein Teil gewesen, weswegen die Sowjetunion irgendwann die Flügel streichen musste und sagen musste, das geht alles nicht. Aber diese Stationierung der Pershing-2-Raketen, die sind bis zu den Karnevalsumzügen thematisiert worden. Mhm. Und die Leute waren mehrheitlich dagegen. Und das Erstaunliche ist, an sich sind es zweierlei Dinge, die erstaunlich sind. Einmal, dass Kohl die Wahl gewonnen hat, wobei er gesagt hat, er würde diesen Beschluss umsetzen. Er unterstützt ihn auch. Und obwohl es eben so viele Leute in der Bevölkerung gegeben hat, ja, die zumindest öffentlich gesagt haben, dass sie dagegen sind. Und das Zweite, was ich wirklich auch erstaunlich
finde. Links reden, rechts leben, ne?
Ja, wahrscheinlich. Was mich auch wirklich sozusagen an die heutige Zeit erinnert, ist, die SPD scheitert immer. Es gibt nicht einen einzigen Bundeskanzler der SPD, der seine Regierungszeit vernünftig zu Ende gebracht hat und einfach nur abgewählt wurde, wie meinetwegen Helmut Kohl oder Angela Merkel. Haben wir eben schon gesagt, also Schmidt durchs konstruktive Misstrauensvotum. Ja. Brandt hatte auch ein Misstrauensvotum gegen sich von Rainer Barzel. Ja. Mhm. Dann Schröder, der nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl mit Steinbrück, ja, der also gegen gegen Röttgers verliert, sagt, wir machen Neuwahlen und verliert dieses Ding und sitzt dann besoffen in der Elefantenrunde und erzählt, dass meine SPD wird das niemals machen.
Da muss man die Kirche im Dorf lassen.
Und der dritte im Bunde ist jetzt, und das ist auch die dritte Periode, in der die SPD den Kanzler gestellt hat, ist eben Olaf Scholz, der über sich und seine Bräsigkeit gestolpert ist und jetzt auch Neuwahlen machen muss, die er garantiert verlieren wird. Wir machen das hier zwar noch lange vor den Wahlen, aber alles, was ich jetzt höre, wird ein Desaster werden für die SPD. Also irgendwie muss man sagen, und das kann man, glaube ich, an diesem NATO-Doppelbeschluss ganz exemplarisch gut sagen, die SPD ist keine in sich geschlossene Partei, ja, sondern sie hat immer viel zu viele Strömungen in sich, die sie früher wie so ein Zwiebelschälen abgelegt hat. Und deswegen sind ganz viele Gruppen entstanden, also ich sag mal Rosa Luxemburg und Liebknecht, die dann die KPD gründen. Die waren lange, lange in der SPD und haben dort im Reichstag gesessen. Später, ich sag mal als Beispiel noch, schalten sich die Jusos in die Diskussion ein ums Godesberger Programm. Daraus werden Parteiausschussverfahren gemacht und es gründen sich die K-Gruppen. Die landen später in der Studentenbewegung und bei der Roten Armee-Fraktion oder bei den Grünen.
Ja, und stimmt.
So geht es immer weiter. Und irgendwann sagst du dir, ja, jetzt bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel über, dann kommt noch Lafontaine, der mir gerade so auf die Schnelle einfällt, der die WASG gründet und damit dann die Linken wiederbelebt nach ein paar Jahren und jetzt mit der Frau Wagenknecht wieder der SPD ans Fell geht. Also es ist irgendwie ein ständiger Verlust sozusagen, den die SPD erleidet. Und in diesem Falle jetzt hat sie ihn nicht erlitten, weil sie die Leute in sich behalten hat. Und das macht sie zu einer nicht kohärenten Partei. Und das ist etwas, ich finde das ehrlich gesagt relativ sympathisch, weil sie damit die Debatten abbildet,
ja,
die in der Bevölkerung laufen. Das war ja auch bei der Ampel so. Die haben ja im Grunde genommen über das Gleiche gestritten, ja, wie es an jedem Küchentisch in dieser Republik gemacht wird. Weil, ja,
aber politisch wollen die Leute halt Stabilität, Orientierung, ja, Klarheit, Sicherheit.
Das ist schon richtig, aber sie haben trotzdem so darüber diskutiert. Ja. Das ist richtig, das stimmt. Also ich wollte es nur einfach sagen, damals ist auch der Schmidt eben daran gescheitert, dass er nicht mehr die Rückendeckung hatte. Lassen wir mal die Wirtschaftsfrage außen vor, die war natürlich auch wichtig und es war damals wirklich eine relativ komplizierte wirtschaftliche Situation und es bestanden genauso viele Ängste wie jetzt, dass also die Wirtschaft abschmiert und dass wir lauter Insolvenzen haben und hohe Arbeitslosigkeit und. Und dass eben Kohl einfach nur gesagt hat, das machen wir alles anders und das reicht auch schon, das wird jetzt wieder so sein. Also der Merz muss gar nicht viel sagen. Die sagen einfach nur, das Bürgergeld kommt weg und fertig. Ja. Was sie stattdessen machen, das sagen sie nicht und dass es genauso viel kosten wird, auch nicht.
Jetzt haben wir ja noch einen Punkt. Also das Ding heißt ja nicht NATO-Pershing-Beschluss oder NATO-Mittelstreckenraketen-Beschluss, sondern das Ding heißt NATO-Doppelbeschluss.
Ja.
Zum einen war der Beschluss, wir stationieren jetzt in Westeuropa Kernwaffen, also kernwaffenfähige Mittelstreckenraketen. Der andere Teil war, die UdSSR und die USA nehmen gefälligst Verhandlungen auf über die Abrüstung eben dieser Mittelstreckenwaffen. Genau. Was ist daraus eigentlich geworden dann?
Also gar nichts. Also solange die Sowjetunion existierte, ist da gar nichts draus geworden. Weil es ist ja genau, der Teufel ist ja umgesetzt worden. Das heißt, die UdSSR hat diese Verhandlungen geführt, aber ergebnislos. Daraufhin wurden, ich glaube, 83 die Pershings stationiert in Westeuropa. Und dann mussten sie überlegen, 83, 85 kommt Gorbatschow. Ich glaube, 86 ist Tschernobyl und 89 ist Fall der Mauer. Und während dieser gesamten Zeit ist schon Solidarność.
Ja.
Das heißt also, die Instabilität des Ostblocks, die ging sozusagen von innen heraus weiter. Deswegen hat der Doppelbeschluss allmählich an Bedeutung verloren, aber er wurde umgesetzt. Und da am Schluss, als dann Gorbatschow mit George Bush Senior gesagt hat, wir machen jetzt hier Abrüstung, da haben sie die ganze Scheiße in die Tonne gekloppt.
Und das ist so. Nämlich INF, ne? Das haben wir dann damals auch häufig in den Nachrichten gehört. Das heißt, der Doppelbeschluss war so gemeint, ihr verhandelt jetzt über die Abrüstung und wenn das nicht klappt, dann stellen wir die Dinger auf und nicht...
Nee, wie ich eben sagte, wir verhandeln darüber, dass ihr dieses Zeug abrüstet und wir sozusagen wieder ein Gleichgewicht haben oder wir rüsten uns aus Gleichgewicht hoch. So, das sind die beiden Seiten.
Ich habe das immer so verstanden, dass wir stellen das jetzt hier hin, damit wir ein Gleichgewicht haben und dann fangen wir an zu reden, weil...
Nee, andersrum.
Ich glaube, Roosevelt hat es gesagt, speak softly and carry a big stick.
Ja gut, ist schon richtig, aber es war umgekehrt gemeint. Okay. Also zwischen Beschluss und Aufstellen sind, glaube ich, 3 oder 4 Jahre vergangen, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf genau. So, was ich mir irgendwie noch vergessen habe, in der Zwischenzeit ist auch die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Das war auch im Dezember 1979, nachdem sie gemerkt haben, die machen jetzt echt Doppelbeschluss. Die machen das jetzt wirklich, jetzt ist auch scheißegal, das Verhältnis ist zerrüttet, jetzt können wir auch da einmarschieren. Mhm. So, und das hat alles die Sowjetunion massiv belastet, wirklich so massiv, dass das war wirklich in Moskau zu spüren, dass du einfach, das waren die Regale leer und das war ja auch einer der Gründe, warum Gorbatschow das dann letztendlich gestoppt hat, weil er gesagt hat, das geht so auf keinen Fall weiter, das Land geht kaputt. Und das ist ja auch richtig gewesen. Also ich sag mal, im Nachhinein, also wenn wir jetzt, wir sind ja an allem, Gott sei Dank, bisher jedenfalls vorbeigeschrammt. Es hat ja keinen Atomkrieg gegeben bisher. Und auch keinen konventionellen Krieg hier in Mitteleuropa. Abgesehen jetzt von der Ukraine und vom Kosovo-Krieg oder Jugoslawien-Kriege, hat das ja relativ gut geklappt. Insofern also war das von Erfolg gekrönt. Aber damals, als wir das miterlebt haben und als es gemacht wurde, fand ich in der Nachbetrachtung, muss ich schon sagen, mein Gefühl war damals, nee, das geht schief.
Absolut. Also ich habe.
Warum?
Ja.
Ich habe immer gedacht, warum sollte die Sowjetunion uns angreifen? Was? So.
Ja klar. Jetzt und warum sollten wir die angreifen? Aber genauso. Aber ich habe trotzdem immer gedacht, ja, das geht demnächst, geht's hier runter. Wir sind sowieso verloren. Ja.
Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, es geht gut, weil ich wahrscheinlich auch keinen Bock hatte, darüber nachzudenken. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was macht es einen Sinn? Jetzt, nachdem die Sowjetunion, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, habe ich gesagt, ja, es gibt eben doch Leute, die aus machtpolitisch oder weil sie dicke Eier haben, was weiß ich, sowas machen und sich hinterher an den Kopf fassen und sagen, wieso hat nicht geklappt? Also vielleicht klappt es ja auch. Also wenn ich das jetzt so sehe, kann es ja sein, dass es Verhandlungen gibt mit dem großen Präsidenten Donald Trump, dass dann die Russen sagen, okay, also wir nehmen jetzt mal das Donbass-Becken da und so und das ist jetzt russisch und dann ist egal, der Rest ist uns egal. Das kann ja sein.
Aber ich glaube ja, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen damals, also Kalten Krieg und heute, dass der wesentliche Unterschied ist, dass es damals politische Führer gab, denen es noch darum ging, was in den Geschichtsbüchern über sie stehen wird. Und heute geht es diesen Leuten im Wesentlichen darum, sich selbst zu bereichern, also um Geld.
Ja.
Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Und darum finde ich, witzigerweise, wenn ich jetzt so auch in der Rückschau, also von heute aus in der Rückschau, war die Sowjetunion ja tatsächlich weitgehend ungefährlich, weil die hatten dann genauso keinen Bock, uns anzugreifen, wie wir keinen Bock hatten, die anzugreifen.
Ja.
So gesehen erscheint mir Russland heute tatsächlich ein bisschen gefährlicher.
Das stimmt. Also Russland ist gefährlicher, alleine der Führungsfigur wegen. Also wenn man sich mit Leuten unterhält über Brezhnev oder so, ja, der ja sehr lange auch da Chef war, dann war das ein Saufbold und ein lebenslustiges Kerlchen, der natürlich Bock hatte, dass er da als Chef kreiert wurde im Ostblock. Der hat sich, wie ich jetzt erfahren habe, als die Schlussakte von Helsinki unterschrieben war, hat er sich einen Marshallstock gegriffen und wurde zum Marshall erklärt. Und das war berechenbar, sagen wir es mal so. Und Putin und genauso Donald Trump ist nicht berechenbar. Xi Jinping, finde ich, ist berechenbar. Und Erdogan, solche Leute, die sind berechenbar. Aber, und schlimm, also das ist jetzt keine Entschuldigung. Aber Putin und Donald Trump sind beide, oder dieser Affe da in Argentinien, der ist ja völlig behämmert.
Ja, aber wenn du dir, ne, also das ist ja...
Ja, die Wirtschaft wächst jetzt auf einmal.
Genau, und so, guck dir, ne, die Fundamentaldaten an, aber du hast, das sind US-Verhältnisse, ne, die
ja, Eckdaten. Ja, aber er hat sie nicht alle.
Und volkswirtschaftlichen insofern, Eckdaten sehen super aus, aber die Leute haben trotzdem nicht genug Geld in der Tasche.
Ja, ich sag ja, er hat sie nicht alle und ist auch völlig irre, weil die Leute einfach auf die Straße, ist jetzt auch alles egal, aber... Nee, weil das ist jetzt nicht das Thema. Aber und das ist eben heute wirklich so, dass du sagst, ja, ich kann dir das nicht sagen, ob die Vereinigten Staaten dies oder jenes machen. Früher konnte man das.
Die Zeiten werden irgendwann auch wieder besser. Vielleicht kriegen wir es ja mit. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Matthias hat jetzt den Rest des Jahres 2024 derart viel um die Ohren, dass wir ab jetzt in eine verlängerte Winterpause gehen und uns dann im Januar wieder melden. Wann genau im Januar, sage ich allerdings nicht. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 9. Dezember 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.